Menschen in der Zeit. Heute mit Paul Kirchhoff, 65 Jahre. Zweiter Teil. Eine Sendung von Aldo Parmegiani.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, heute sprechen wir mit einem Menschen, der politisch, sozialpolitisch und kirchlich überzeugende Verdienste vorzuweisen hat. Während in der ersten Folge vorwiegend, aber nicht ausschließlich, juristische Aspekte beleuchtet wurden, ist der zweite Teil dieser Sendung eher religiösen, kirchlichen und philosophischen Themen gewidmet. Bevor wir Professor Kirchhoff ans Mikrofon bitten, eine biografische Übersicht des Richters, Verfassungsrechtlers und Wirtschaftsexperten in Stichworten. Professor Dr. Paul Kirchhoff ist 1943 in Osnabrück geboren. Berufstätig wurde der junge Kirchhoff zunächst in der akademischen Lehre. 1981 erhielt der deutsche Jurist und Rechtswissenschaftler einen Ruf an den Lehrstuhl für öffentliches Recht an der Universität Heidelberg. Im November 1987 wurde Kirchhoff als bisher jüngster Bundesverfassungsrichter nach Karlsruhe gewählt. Maßgeblich wirkte er besonders in der Sozialpolitik, sozusagen als Förderer der klassischen Familie. Bei seinen Überlegungen zur Staatstheorie thematisierte Kirchhoff auch die einer Verfassung zugrunde liegenden Werte, wozu der bedeutende Verfassungsrechtler ausdrücklich das Christentum zählt. Kirchhoff hält Werte für unabdingbar, da sie keine Verfassung selbst garantieren könne. Ein ganz anderes Amt nimmt Kirchhoff im Oktober 2004 mit der Berufung in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank an. Die Phönizier haben das Geld erfunden, aber warum so wenig? Darf ich diese berühmte Frage des österreichischen Dichters Nestroy an Sie weitergeben, bitte?
Das ist eine sehr erhellende Frage, weil sie bewusst macht, dass ein Wirtschaftsgut, auch das Geld, nur wertvoll ist, wenn es rar ist. Wenn wir alle genug Geld hätten, hätten wir eine Inflation. Und das bedeutet, dass in diesem Wirtschaftssystem eigentlich jeder zu wenig Geld hat. Selbst der Millionär hat das subjektive Empfinden, es könnte mehr sein. Und das ist der Antrieb unseres Wirtschaftssystems. Jeder strengt sich an, um mehr zu erwerben. Das ist aber auch das Risiko dieses Systems, weil eine Kultur des Maßes verloren zu gehen droht.
Herr Professor Kirchhoff, in jedem Gerichtssaal steht der Spruch, das Gesetz ist für alle gleich. Ist es das?
Das ist der Anspruch, und dieser Anspruch ist für jeden, auch den nachdenklichsten und sorgfältigsten Richter, schwer zu verwirklichen. Und zwar deshalb, weil alle Menschen verschieden sind. Sie sind alt und jung, sie sind arm und reich, sie sind Mann und Frau, sie sind Inländer und Ausländer. Und jetzt sagt der Gleichheitssatz, ich muss unterscheiden die Rechtsfolge je nach Verschiedenheit der Menschen und nach ihrem Recht, diese Verschiedenheit in Freiheit mehren zu dürfen. Also alt und jung heißt, der Junge kann noch keine Verträge schließen, der Volljährige kann sie schließen. Aber etwa in der Menschenwürde sind sie gleich. Arm und reich sind in der Menschenwürde gleich, im Steuersystem verschieden. Mann und Frau sind im Wahlrecht, bei der Geschäftsfähigkeit, bei der Menschenwürde gleich, bei der Bundeswehr, bei der Schutz der Mutter, der Mutterschaft, sind sie verschieden. Inländer und Ausländer sind in allen Statusfragen, Existenzminimum, Recht auf Leben, Anspruch auf Würde gleich, im Wahlrecht sind sie verschieden. Dieser Gleichheitssatz sagt, wir müssen je nach betroffenem Lebensbereich und je nach der gemeinten Rechtsfolge die Wirklichkeit so aufnehmen, wie sie in ihrer Ähnlichkeit und Verschiedenheit rechtserheblich ist. Und das ist über die Jahrhunderte hin ein ganz großer, ein nie gänzlich erfüllbarer Auftrag.
Sie sind ein bekennender Katholik. Wie tragfähig ist unser Glaube? Wie innovativ, zeitnah unsere Theologie?
Ich glaube, gerade unsere Gegenwart, in der die Kulturen aufeinanderprallen, in dem wir das Problem eines weltweiten Terrorismus haben, in der die Weltoffenheit der Märkte die unterschiedliche Verteilung der Güter bewusst macht, zeigt sich dieser Glauben als die Antwort auf unsere Zukunft. Der Grundgedanke, dass jeder Mensch die gleiche Würde hat, kommt aus Griechenland, kommt aus dem Judentum, hat aber im Christentum seine wesentliche Ausprägung erfahren. Der Mensch ist Ebenbild Gottes. Gott ist Mensch geworden. Wenn man mal diesen Gedanken aufnimmt, sprengt es einem fast den Kopf. Das heißt also, jeder Mensch kann diesem Gott eine Heimat geben. Das ist ja ein radikaler Gleichheits- und Freiheitssatz, wie es ihn einen solchen in der Rechtsgeschichte noch nie gegeben hat. Und der ist gegenwärtig, wo wir in der Offenheit der Welt die Verschiedenheit der Menschen, aber auch der Völker, der Gruppen, der Kulturen empfinden, aktueller denn je.
Das radikalste Gleichheits- und Freiheitsgesetz steht in der Kernbotschaft, Sie sagten es eben, der christlichen Lehre. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ist sie das, wenn wir unsere Blicke nach China, nach Afrika, eventuell nach Guantanamo richten? Das radikalste Gleichheits- und Freiheitsgesetz steht in der Kernbotschaft, Sie sagten es eben, der christlichen Lehre. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ist sie das, wenn wir unsere Blicke nach China, nach Afrika, eventuell nach Guantanamo richten?
Wenn etwa im deutschen Grundgesetz in Artikel 1 steht, die Würde ist Unantastbarkeit, ist das ein postulierendes Ist. Es sagt nicht, dass es kein Unrecht in der Welt gäbe, sondern es ist ein Sollensatz, der sagt, in jeder Region dieser Welt ist für jeden Menschen seine Würde unantastbar zu stellen, durch Staatsgewalt, durch Wirtschaft, durch Kultur. Und insofern müssen wir uns in diesem Ist bewusst machen, dass hier etwas beschrieben wird, was nicht zur Verfügung eines Rechts, nicht zur Verfügung einer verfassungsgebenden Gewalt, nicht zur Verfügung eines Gesetzgebers steht. Jeder Mensch hat, weil er Mensch ist, die gleiche Würde. Der Nobelpreisträger und der Taugenichts die gleiche Würde.
Ist eine freiheitliche Demokratie ohne das Religiöse überhaupt denkbar? Ich meine, bleibt eine säkuläre Gesellschaft im Grunde auf Verankerung in den letzten Sinnfragen des Menschen angewiesen?
Darauf zwei Antworten. Erstens, das Freiheitsprinzip ohne innere Bindung wird nicht gelingen. Wenn jeder in Freiheit die Grenzen des Rechts zu seinem Vorteil ausnutzt, dann werden wir so viel Rechtskorrekturen und so viel Überwachung brauchen, dass letztlich das Freiheitsprinzip zugrunde geht. Und zweitens, das Prinzip der Freiheit beantwortet ja nicht die Sinnfrage. Jeder freie Mensch, der denken kann, fragt aber nach seinem Woher und Wohin, nach dem Ursprung und Ziel seiner Existenz, nach dem Sinn seines Lebens. Und diese Antwort empfängt er nicht von einer freiheitlichen Rechtsordnung, sondern von Institutionen, die Sinn stiften, die, wie das Christentum, 2000 Jahre über diese Frage nachgedacht haben und ihre Erfahrung an unsere Gegenwart weitergeben.
Lange Zeit waren Sie Mitglied des Zentralkomitees der deutschen Katholiken und haben sich mit politischen, philosophischen und religiösen Fragen befasst. Welche ist die politische, welche die philosophische und welche die religiöse Grundfrage Nummer 1?
Ich glaube, die politische Grundfrage Nummer 1 ist, dass wir die Würde jedes Menschen, wir haben darüber gesprochen, anerkennen. Das ist das Zentrum aller Politik. Und wenn es uns gelänge, dieses weltweit zu vermitteln, als individuelle Würde, nicht als Würde einer Gruppe, einer Sippe, eines Stammes, dann hätten wir politisch eine Maxime, die für Weltfrieden und Freiheit steht. Philosophisch werden wir fragen müssen, wie wir ein Konzept des menschlichen Denkens entwickeln und verbreitern, das über die Generationen hinweg denkt. Wir haben gegenwärtig eine Ausbeutung der Zukunft zugunsten der Gegenwart. Das ist unser Bildungssystem, das ist unser Rentensystem, das ist die Staatsverschuldung. Wir denken in der Gegenwart und das liegt in der Demokratie angelegt, die in Legislaturperioden denkt, in 4 Jahren, 5 Jahren. Das ist die Perspektive. Die Philosophie muss uns wieder veranlassen, viel weiter in die Zukunft zu gehen. Und die Religion wird uns weiterhin lehren, dass jeder Mensch eine Verantwortlichkeit hat, die auch dann eingefordert wird, wenn er sich unter Menschen unbeobachtet glaubt. Also ein Gewissen und ein Wissen gegenüber dem Höheren, dem Transzendenten, das gegenwärtig ist und damit Handlungsmaßstäbe setzt, die nicht von parlamentarischer Kontrolle oder vom Rechnungshof oder von Gerichtsbarkeit abhängt, sondern die im Innern des Menschen wurzeln, in seinem Menschsein eigen sind.
Der Mensch hofft, plant, entwickelt Visionen, er verspürt einen Wissensdrang für das Danach, spät ins Jenseits. Aber immer wieder nagt der Zweifel. Sie sind Rechtswissenschaftler, Herr Professor Kirchhoff. Sagt die Wissenschaft das Richtige? Der Glaube das Wahre? Kann das Wahre auch das Falsche sein?
Ich empfinde keinen Gegensatz von Glauben und Wissen, wie es gegenwärtig vielfach behauptet wird. Wir haben es in Deutschland im vergangenen Jahr wieder beglückend erlebt, dass unsere beiden Nobelpreisträger Physik und Chemie auf die Frage, ob sie gläubig seien, diese Frage bejaht haben. Und der eine, der fragt nach dem Mikrokosmos im Menschen und er sagt, wir können sehr viel Neues etwa in der Gentechnik erkennen und erklären, aber wenn wir fragen, warum funktioniert das, kann der Mensch keine Antwort geben. Und da setzt sein Glaube an. Er weiß also, dass in diesem ungeheuren wissenschaftlichen Erfolg er nur ein kleines Stückchen des Mehrwissens gegangen ist und dahinter steht etwas Größeres, etwas Erhabeneres, das er sich nicht erschließen kann. Und der andere, der in den Makrokosmos des Weltalls schaut, sagt, wir können uns den Gestirnen, die die Welt umgeben, etwas annähern. Aber dahinter ist eine große Wand und dahinter die Unendlichkeit. Das heißt, der Wissende, der nachdenklich forschende Mensch ist sich der Begrenztheit seines Wissens und seiner Forschungsmöglichkeiten bewusst und deswegen kommt er zum Glauben. Das wissen wir auch bei Max Planck und bei Einstein, also viele oder sehr viele, gerade große naturwissenschaftliche Forscher lehren uns, dass Wissen Glauben bedingt und Glauben einen wissenschaftlichen Auftrag enthält.
Auf welchem Gebiet, wenn überhaupt, öffnen sich die großen Problemzonen zwischen Wissen und Glauben, Glauben und Wissen? Hat die Kirche mit ihrem unfehlbaren Lehramt Nachholbedarf?
Zunächst einmal sehen wir, glaube ich, das unfehlbare Lehramt heute sehr viel nüchterner. Es ist notwendig, das wissen wir etwa vom Organisationsrecht, nicht? Wer eine Weltfirma organisieren will, die irgendeinen ganz schlichten Auftrag hat, Autos zu verkaufen. Die braucht einen Chef. Es ist klar, es muss eine Autorität geben, die dieses Unternehmen weltweit zusammenhält. Und wenn es jetzt eine Institution gibt, die Antworten auf die letzten Sinnfragen geben will, und das soll weltweit wirksam sein, als Garant des Friedens, als Vermittlung eines Menschenbildes, das in der Würde gründet, als eine Gewährleistung der Freiheit, auch der Religionsfreiheit, dann kann das nur organisiert werden, indem nach sorgfältiger Beratung ex cathedra und nach Ausschöpfung aller der Kirchen möglichen Erkenntnisse letztlich einer der Sprecher die Autorität für diese Kirche ist. Und ich meine, wir haben gerade in unserer Weltoffenheit, die wir gegenwärtig glücklicherweise erleben dürfen, mehr denn je Verständnis dafür, dass eine Weltorganisation einen zentralen Sprecher braucht. Und insofern ist da kein Nachholbedarf oder kein Modifikationsbedarf. Es sind selbstverständlich, aber das ist ja gute Kirchentradition, die Aussagen, die mit dieser hohen Autorität formuliert werden, immer sehr sorgfältig vorher geprüft und bedacht.
Wie haben Sie, Herr Professor Kirchhoff, bis jetzt das junge Pontifikat von Papst Benedikt XVI. Erlebt?
Also ich habe es erlebt, als ein Beginn Deus Caritas est. Das fand ich ganz großartig. Wir haben den Weltjugendtag erlebt, der Kirche, gerade auch bei den jungen Menschen, und darauf kommt es an, einen gewaltigen Impuls gegeben hat. Wir haben jüngst gelesen über die Friedensbotschaft des Papstes. Sicherlich eine große Aussage auf die bedrängenden, dramatischen Fragen unserer Gegenwart. Mir steht selbstverständlich als schlichtes Mitglied dieser Kirche keine abschließende Beurteilung zu, aber das sind doch Impulse, die aufhorchen lassen, die das Kirchliche beleben, die auch einen Blick in eine weite Zukunft werfen, in der praktische Kirchlichkeit und große Theologie Hand in Hand gehen.
Sie hörten Menschen in der Zeit. Heute mit Paul Kirchhoff, 65 Jahre, zweiter Teil. Eine Sendung von Aldo Parmigiani. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.